So, ihr Lieben,
geht's euch gut? Also, mir geht's richtig gut. Ich bin heute Morgen gefragt worden, wie geht's dir? Als ich andere gefragt habe und dann musste ich sagen, eigentlich, es geht mir so richtig gut. Ich weiß nicht warum, aber es geht mir gut. Es gibt keinen äußeren oder sonstigen Anlass, es geht mir einfach gut und Halleluja. Vorhin habe ich mir überlegt, soll ich noch einen Eindruck teilen in der Zeit, und dann kam das Lied und da habe ich gedacht, passt vielleicht noch ganz gut. Ein Bibelvers über Jesus. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Wir hatten es ganz am Anfang. Fühlt ihr, dass Gott da ist? Wer es nicht fühlt, der muss wissen, er wäre nicht da, wenn Gott nicht da wäre. Denn Gott, Jesus, trägt alle Dinge, dich eingeschlossen, in diesem Moment, den Stuhl, auf dem du sitzt, der Boden, der dich trägt, die Erde, der dich trägt, die Luft, die du atmest, alles trägt Gott, trägt Jesus durch die Macht seines Wortes. Jedes Atom hält er zusammen durch die Macht seines Wortes. Das einfach für euch zur Ermutigung. Egal, ob ihr es fühlt oder nicht, ihr wärt nicht da, wäre Gott nicht da. Ist das nicht cool, das zu wissen? Gut, kommen wir zur Predigt. Ihr mögt euch erinnern, im letzten Jahr hatten wir die Bergpredigt, haben wir schon lange eigentlich verlassen, aber ein bisschen von der Bergpredigt ist uns noch irgendwie durch die Lappen gegangen. Und über das will ich heute predigen, damit wir die Bergpredigt auch abgeschlossen haben. Es fehlte der Abschnitt in Matthäus 7 bis 14. Und wenn ihr diese Stelle schon gehört habt, schaltet nicht einfach ab und denkt, naja, weiß ich. Ich möchte euch mitnehmen durch den Text, um euch neu zu begeistern. Und für die, die es zum ersten Mal hören oder zum ersten Mal davon irgendwie sich damit befassen, möchte ich mit hineinnehmen in diesen Text, der doch vieles sagt über die Frage oder das Anliegen, Gott auf dem richtigen Weg finden. So heißt der Titel jetzt. Auf einem Zettel steht noch, Gott auf dem richtigen Weg suchen. Ich habe mich dann entschieden, den zu ändern, weil es mehr ums Finden geht. Als Josef, Kardinal Ratzinger, einmal gefragt wurde, da war er noch nicht Papst Benedikt XVI., wurde gefragt, wie viele Wege es zu Gott gibt. Da antwortete er, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und da Ratzinger ein sehr kluger und überlegter Mann ist, glaube ich nicht, dass er sich da irgendwie missverständlich ausgedrückt hat. Aber die Frage ist, stimmt das so? Hätte er gemeint, es gibt so viele Wege, auf denen Menschen Gott suchen, wie es Menschen gibt, hätte er nach meinem Dafürhalten recht gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass es so viele Wege gibt, auf denen Menschen Gott suchen, wie es Menschen gibt. Aber gibt es auch so viele Wege zu Gott? Das ist ja eigentlich die Frage. Denn wir müssen unterscheiden zwischen dem Weg hin an den Punkt, wo wir eine Beziehung zu Gott entwickeln, wo sich eine Beziehung zu Gott entwickelt, und dem Punkt, wo wir in diese Beziehung eintreten können oder wie wir in diese Beziehung eintreten können. Also insofern gibt es viele Wege an diesen Punkt, aber es gibt eben die Frage, gibt es auch viele Wege, diese Beziehung dann zu etablieren? Wenn wir unsere Beziehung anschauen, wie sie entstanden ist, dann gibt es unterschiedliche Motive, warum wir nach Gott gesucht haben. Es gibt unterschiedliche Startpunkte, von denen aus wir nach Gott gesucht haben. Unser Elternhaus, unsere Konfession oder sogar unsere Religion, unsere ethnische Zugehörigkeit, ja, die Volksstammeszugehörigkeit oder die Religion dieses Stammes. Dann das Land, die Sprache, die Kultur, die uns geprägt haben, die unsere Gedanken geformt haben, unser Geschlecht, in dem wir geboren sind und unser Alter, als wir angefangen haben, Jesus oder Gott oder irgendwas Göttliches zu suchen. Und natürlich auch unsere Bildung, die uns mitgegeben worden ist bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir begannen, Gott zu suchen. All das sind im Prinzip diese unterschiedlichen, prägen diese unterschiedlichen Startpunkte. Und da sind wir tatsächlich jeder Einzelne unterschiedlich. Und deshalb ist unser Weg zu diesem Startpunkt der Beziehung zwischen Gott und mir ist unterschiedlich. Nun ist die Frage, ist die Suche nach Gott schon in sich eine Beziehung? Ja, konstituiert die Suche nach Gott schon eine Beziehung zu Gott? Könnte man also deshalb sagen, dass jeder Suchende auch seine eigene Beziehung zu Gott hat? Man hat manchmal den Eindruck, dass es den Leuten mehr drauf ankommt, nach Gott zu suchen, als ihn dann tatsächlich auch finden zu wollen. So nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Ganz entsprechend diesem New Age Motto. Deshalb ist die Frage, was die Bibel eigentlich dazu sagt, wie wir Gott suchen sollen und wo wir ihn finden können. Und dazu lesen wir, wie gesagt, heute Matthäus 7, 7 bis 14. Ich bitte euch aufzustehen und mit mir den Text zu lesen. Das tut immer gut, sich zu bewegen und daran teilzuhaben, seine Gehirnzellen auch mit anzustrengen. Die werden auch ein bisschen durch die Kau- und Sprechmuskeln aktiviert. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Wir haben hier drei inhaltliche Elemente, Abschnitte. Und ich habe mich gefragt, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Wenn sie etwas miteinander zu tun haben. Wir haben den ersten Abschnitt, in dem Jesus einlädt zu suchen. Wir sollen ernsthaft suchen, mit einer positiven Erwartung suchen und bitten und anklopfen. Dann haben wir einen kurzen Abschnitt, in dem er uns sagt, wie die Maßstäbe unseres Handelns sein sollen. Und dann haben wir die Aufforderung, durch die richtige Tür auf den richtigen Weg zu gehen. Wir haben also drei Punkte wieder. Suche Gott, Gebrauch einen Maßstab und geh durch die Tür. Das sind die drei Punkte, die sich daraus ergeben. Und beim ersten, suche Gott, da haben wir drei Aufforderungen. Von denen zwei dann mit dem dritten Teil unseres Textes zu tun haben. Die erste Aufforderung ist, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und findet, klopft an und es wird aufgetan. Das Suchen und das Anklopfen findet sich dann im Prinzip bei den Elementen in Vers 13 und 14 wieder. Da ist die erste Aufforderung, bittet. Das sieht zunächst aus wie ein Blankoscheck. Bittet und es wird euch gegeben. Also egal, was euch einfällt, bittet einfach und es wird euch gegeben. So. Ist das ein Blankoscheck? Es ist doch, die Realität ist doch, dass wir um Dinge bitten, die einen Dinge bitten und dann aber letztendlich wir von Gott erhört werden, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir das uns so ausgemalt haben, sondern er gibt uns etwas, was er für uns als notwendig und als wichtig in der Erfüllung dieser Bitte sieht. Die Aufforderung zu bitten ist im Kontext unseres Textes vielleicht auch in besonderer Weise zu sehen. Sowohl des Vorangegangenen als auch des Nachfolgenden. Im vorangegangenen Text in Matthäus 7, 1 bis 6, da hatten wir ja über das richtet nicht gesprochen. Die Predigt vom 14.11.21 könnt ihr euch nachhören, wenn ihr nicht mehr wisst, um was es da gegangen ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann kommt diese Aufforderung, bittet und es wird euch gegeben. Man könnte also mit Fug und Recht sagen, wenn diese Bitte im Anschluss an diesen Text kommt, dann will Gott, dass wir darum bitten, dass wir nicht richten, dass wir nicht verurteilen vor der Zeit, dass wir den eigenen Balken im Auge sehen und erkennen und um ihn herausziehen zu lassen oder selber herauszuziehen. Und dass wir erkennen, mit wem wir das, was Gott heilig ist, teilen sollen und mit wem nicht. Und Jesus sagt ganz klar, dass wenn wir darum bitten, um diese Dinge, dass wir dann mit Sicherheit eben auch erhört werden. Das wäre der Blick zurück in diesem Kontext. Dann haben wir den Blick nach vorne auf Matthäus 7, 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen. Und dann die nachfolgenden Verse geht ein durch die schmale Pforte und auf dem schmalen Weg, diese Verse. Die zweite Aufforderung, die wir in unseren Versen jetzt haben, ist die Aufforderung zu suchen. Sucht. Das Interessante ist, dass alle drei Aufforderungen hier im Imperativ sind, in der Befehlsform. Das heißt, Jesus sagt nicht, übrigens, falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, dass ihr etwas zu bitten habt, dann sollt ihr wissen, okay, Gott wird's hören. Oder falls ihr mal etwas euren Schlüssel verloren habt, dann sollt ihr wissen, wenn ihr den sucht und darum bittet, dass ihr den findet, dann wird euch Gott den auch finden lassen. Oder wenn ihr mal irgendwo vor verschlossener Tür steht, dann könnte es sein, dass euch die Tür aufgetan wird. Das ist hier nicht gemeint. Der Imperativ, die Befehlsform ist sehr stark. Sucht, bittet, klopft an. Warum? Weil der himmlische Vater will, dass wir ihn bitten. Er will gebeten sein. Er will von uns gesucht werden. Er will, dass wir bei ihm anklopfen. Und dann haben wir die Verheißung, dass er uns hören wird, dass er sich finden lässt und dass er uns auftut. Jesus macht das deutlich durch das Beispiel des Vaters, der seinem Kind eben keinen Stein gibt, wenn es ihm um Brot bittet, keine Schlange, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Und er macht es so dramatisch deutlich, dass er sagt, wenn ihr Väter, die ihr böse seid, wenn ihr, selbst die ihr böse seid, das nicht tut, wie viel mehr wird der himmlische Vater, der absolut gut ist, euch nicht das Gute zukommen lassen, was er euch zugedacht hat. Jesus sagt also, sucht. Was sollen wir suchen? Er sagt nur, sucht. Bittet, sucht, klopft an. Wenn Gott die Menschen auffordert zu suchen, dann ist es immer Gott selbst, den sie suchen sollen. Im Gemeindebrief habe ich über unser Gottsuchen geschrieben und ich möchte ihn euch nochmal ins Herz legen, so wie es Jürgen schon getan hat. Gott sagt in Jeremia 29, 12 bis 14, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch hören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich und von ganzem Herzen nach mir fragen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich habe da Fragen übersetzt, weil es eigentlich zwei unterschiedliche Verben sind. Einmal das Suchen am Anfang vom Vers und dann das nach Gott fragen. Was etwas mehr das beschreibt, dieses Wo ist Gott? Was ist Gott am Tun? Was ist Gottes Wille für mich und mein Leben? Sowohl das Bitten als auch das Suchen sind in der hebräischen Intensivform. Also die haben unterschiedliche Formen des Verbes und da gibt es eine normale Form und die Intensivform. Und die Intensivform bedeutet, man kann Gott nicht so nebenher, so einfach so, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann suche ich Gott. Man kann so Gott nicht suchen. Es verlangt alles von uns, unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganze Existenz. Und dann wird er sich von uns finden lassen. Im Propheten Amos finden wir nicht nur die Feststellung, dass das Volk Israel Gott suchen wird, sondern eine Aufforderung, ihn zu suchen. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt. Vers 6, sucht den Herrn und lebt, damit er, das heißt der Herr, nicht für das Haus Josef wie Feuer wirkt, das um sich frisst und für Bethel niemand da ist, der löscht. Sie sollen Gott suchen, um zu leben, um am Leben zu bleiben, um nicht zu sterben. Jesus muss all diese Stellen und noch viele mehr, die über das Suchen sprechen, diese Stellen und übers Finden und übers Anklopfen übers Bitten, die muss er vor Augen gehabt haben, als er dieses sehr komprimiert sagt, sucht, bittet, klopft an. Weil es sein oberstes Anliegen ist, dass die Menschen zurück zum Vater kommen. In Matthäus 7, in Vers 14, da heißt es, da zeigt uns Gott, Jesus dann, wonach wir im Kontext dieses Textes suchen sollen. Dort geht es um das Leben, der Weg, der zum Leben führt. Darum geht es eigentlich in diesem Abschnitt. Viele Menschen suchen nach Leben, nach erfülltem Leben. Sie suchen es in der Arbeit. Vielleicht ist es auch ein Teil von dem, was dich beschreibt, der du hier sitzt oder der du zuschaust bei YouTube. Sie suchen es in der Arbeit. Sie suchen es in der Familie, dem Ehepartner, den Kindern. Im Erfolg. Im Vergnügen. In der Liebe. Im Sex. Im Rausch der Gefühle, der Sinne, der Ekstase. In der Fremde. Im Abenteuer. In exotischen Kulturen und Religionen. Sie hungern nach Leben, nach etwas, das ihre Leere in ihrem Innern doch endlich ausfüllen möchte. Manche versuchen, diesen Hunger buchstäblich zu sättigen und stopfen sich immer mehr in sich hinein, ohne satt zu werden. Aber das ist hier nicht gemeint. Jesus spricht nicht nur von einem erfüllten Leben, auch wenn er das dir geben will. Er spricht von einem Leben, das hier beginnt, aber nicht hier endet. Er spricht von einem Leben in Ewigkeit, das hier beginnt und in Ewigkeit andauert, in die Ewigkeit hinein reicht. Und dann kommt die Aufforderung, klopft an. Wo sollen wir denn anklopfen? An der Tür, die auf dem Weg zum Leben führt. Was wissen wir von dieser Tür? Diese Tür ist verschlossen. Sie ist nicht für jeden offen. Diese Tür ist verborgen. Sie muss gefunden werden. Und sie führt auf einen Weg, auf dem man das Leben findet. Was macht diese Tür aus? Wenn man diese Tür suchen will, wie kann man sie finden? Woran kann man diese Tür erkennen? Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, dem Maßstab, an dem man die richtige Tür erkennen kann. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Man kann den Vers 12 natürlich, und das wird sehr oft gemacht, isoliert betrachten als die goldene Regel und daraus eine ganze Predigt machen. Aber ich glaube, dass Jesus das im Kontext gesagt hat und auch im Kontext verstanden haben will. Der Vers, diese Aussage soll Orientierungshilfe bieten. Bei der Suche nach der richtigen Tür, nach dem richtigen Weg. Jesus sagt, dass diese Aussage das Gesetz und die Propheten zusammenfasst. Das heißt, es ist die komprimierte Form des Willens Gottes. Wenn ihr wissen wollt, was der absolute Maßstab ist, wo ihr Gott findet, dann schaut nach diesem Charakteristikum. Sucht nach der Tür, die Gottes geoffenbarten Willen widerspiegelt. Sucht nach den Merkmalen, die deutlich machen, hier geschieht Gottes Wille. Hier geht es um die Erfüllung des Willens Gottes. An anderer Stelle definiert Jesus das Gesetz und die Propheten folgendermaßen. Liebe Gott mit allem, was du kannst und deinen Nächsten mindestens wie dich selbst. Ich habe es mal so paraphrasiert, weil darum geht es im Prinzip in dieser Aussage Jesu. Die Pharisäer waren gut darin, den anderen zu sagen, wie sie ihr Leben zu führen hatten. Wie es möglicherweise gottgefällig sein sollte. Und sie haben manches von dem, was sie den anderen Leuten gesagt haben, auch getan. Aber lebten sie tatsächlich nach dem Prinzip, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen, in Klammer, zuerst. Haben sie nach dem Prinzip gelebt, liebet euren Nächsten mindestens wie euch selbst. Die Pharisäer wollten geachtet werden, sie wollten gesehen werden bei ihren religiösen Übungen. Vielleicht dachten sie auch, sie wären gute Vorbilder für die anderen. Ich lasse es jetzt mal so durchgehen bei mir. Vielleicht wollen sie gute Vorbilder sein. Sie wollten die Wichtigsten sein. Das zeigt die biblische Geschichte auf alle. Die ersten Plätze am Tisch haben, oben ansitzen. Und da fragt sich natürlich schon, wie haben sie sich verhalten, wenn es nicht um ihre Peer Group ging? Also die anderen Pharisäer. Wie haben sie sich denn dem Rest des Volkes gegenüber verhalten? Wie gehen sie mit Menschen um? Welche Beziehung hatten sie zu den Menschen, die nicht zu ihrem Zirkel gehörten? Die Kranken und die Armen fanden in ihren Augen wenig Barmherzigkeit und Gnade. Diese oder ihre Eltern waren ganz klar selber verantwortlich dafür, wie es ihnen ging. Ja, das wird an einer Stelle deutlich. Ja, ist ja ganz klar, du bist ein Sünder. Wie kannst du überhaupt gesund werden? Du warst zu Recht ja krank. Ihre zur Schau gestellte Frömmigkeit könnte vielleicht ihre Liebe zu Gott zeigen, aber von der Liebe zum Nächsten ist bei ihnen relativ wenig bis gar nichts zu spüren. Das sind die einen Türen. Wie wurde Jesus denn wahrgenommen von seinen Zeitgenossen? Und was war von ihm noch zu erwarten? Ja, es ist am Anfang seines Dienstes, die Bergpredigt. Er lebte genau das, was er hier sagt. Jesus heilte die Leute, befreite sie, richtete nicht über sie und gab ihnen Hoffnung und gab sich am Schluss für sie selber. Das war diametral anders zu dem, was die Menschen bei den Pharisäern sahen. Wenn die Menschen nach der richtigen Tür suchen, dann sollten sie nach der Tür suchen, auf der steht absolute Liebe zu Gott und absolute Liebe zu den Menschen. Auf welcher Tür würde das stehen? Kommen wir also zum dritten Punkt. Geh durch die Tür. Auch hier haben wir wieder den Imperativ. Es ist absolut notwendig, dass wir durch diese Tür gehen. Es ist nicht optional. Wenn man Paläste anschaut, dann kennzeichnen diese oft riesige Eingangsportale. Ja, wenn man heute nach Palasthotel googelt und Bilder anguckt, das ist jetzt das Palast von Augustusburg. Vom Fürstbischof war das gebaut worden in der Renaissance, Rokoko. Aber wenn man heute nach Palasthotel googelt, hey, da hat's Aufgänge und Eingänge, das ist gigantisch. Wie so ein Schloss sieht da aus. Da ist Pomp, Reichtum und oft auch Macht, zumindest Mächtige steigen da ab. Und solche Eingangsportale, die sind verführerisch für uns Menschen. Auch mal diesen Luxus spüren und erleben. Nicht 5, nein 6 oder 7 Sterne. Boah. Meine Frau und ich haben Traumhotel geguckt. Ich weiß nicht, ob jemand diese Serie was sagt. Und da sieht man eben auch so tolle Wahnsinnshotels. Und da läuft eine Geifer runter. Jesus beschreibt eine Tür folgendermaßen, durch die wir gehen sollen. Sie ist eng. Sie ist unscheinbar. Die Tür zur Geburtskirche, die sieht so aus. Die wurde zugemauert, damit die Leute nicht auf ihren Pferden in die Geburtskirche reingeritten sind. Sie mussten absteigen. Diese Tür ist in gewisser Weise ein Symbol für diese kleine, enge Tür, von der Jesus redet. Wir kennen diese Redewendung, du bist aber eng, oder? Habt ihr schon gehört? Du bist aber eng. Das meint, dass die Ansicht, die man vertritt, dass sie sich vom weiten, vielfältigen, toleranten Meinungsspektrum ordentlich unterscheidet. Jesus sagt, dass die Tür, durch die wir gehen sollen, eng ist. Das muss man auf dem Hintergrund einfach auf sich wirken lassen. Die Tür ist eng. Und dann sagt er, dass der Weg, auf den diese Tür führt, ebenso schmal ist wie die Tür. Es gibt Pfade in den Bergen, da kann man nur hintereinander gehen. Da gibt es keine Überholmöglichkeiten für ehrgeizige, ungeduldige, egoistische Menschen. Wer es dennoch wagt oder versucht, gefährdet sich und andere. Der Weg, auf den uns Jesus einlädt, muss wohl ein solcher Weg sein, der geduldig, ausdauernd, vertrauend betreten werden soll und der demütig und sanftmütig und freundlich gegenüber all denen, die vor einem Laufen begangen werden muss. Das setzt schon eine veränderte innere Haltung voraus. Jesus sagt seinen Zeitgenossen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Es ist nicht so leicht, wie man denkt, durch diese Pforte hineinzukommen. Es kann sein, dass diese Pforte irgendwann zu ist und auch niemand mehr aufmacht, weil man gedacht hat, ja, jetzt will ich noch nicht, aber später, ich weiß ja, wo diese Tür ist und ich dann kann ich da durch. Nein, Jesus sagt, ringt darum, setzt alles darum, durch diese Tür hindurchzukommen. Und dann lesen wir in Johannes 10, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus selbst ist also diese enge Pforte, durch die wir auf dem schmalen Weg kommen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Fällt euch hier was auf? Niemand nur. Das muss sich in unsere Herzen und in unsere Sinne hineinbrennen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist die enge Pforte und er ist der Weg, der zum Vater und damit zum Leben, zum ewigen Leben führt. Er ist das Leben selbst. An ihn zu glauben, eröffnet das ewige Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn Kardinal Ratzinger sagte, dass es viele Wege zu Gott gibt und es auch so meinte, dann hätte er nicht recht. Aber ich bin sicher, dass viele Menschen so denken, wie Kardinal Ratzinger gedacht hat oder vielleicht noch denkt. Und ich möchte dich warnen, es stimmt nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg zum Vater. Die Tür und der Weg zu Gott ist nicht vielfältig, ist nicht weit, ist nicht tolerant. Der Weg zu Gott ist einer und er ist eng. Er ist so eng, dass nur wenige ihn gehen, weil sie diesen Absolutheitsanspruch Jesu nicht ertragen und sich ihm nicht beugen wollen. Aber nur, wenn wir diesen Absolutheitsanspruch anerkennen und uns darunter beugen, werden wir zu Gott, dem Vater, kommen und ewiges Leben haben. Wenn du nach Gott suchst, wenn du bei Gott ankommen willst, dann musst du dich dieser Tatsache stellen. Du kommst nicht zu deinen Bedingungen zu Gott. Du kannst keine Bedingungen stellen. Ich habe da eine Idee und ich glaube, die funktioniert. Nein, egal wie deine Idee aussieht, sie wird dich in die Irre führen. Du kommst nur zu Jesu Bedingungen, zum Vater. Du kommst nicht an Jesus vorbei. Keiner von uns kommt an Jesus vorbei. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Keiner kommt an Jesus und seinem Anspruch vorbei, an seinem Erlösungs- und an seinem Herrschaftsanspruch. Du musst Jesus und seinen Tod für dich selbst in Anspruch nehmen. Du musst über diese Brücke gehen. Anders funktioniert es nicht für niemanden. Und wenn wir, die wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben, davon reden, wie man zu Gott kommen kann, dann kommen wir auch um das Kreuz von Jesus Christus nicht herum. Auch wenn es für die Menschen aller Zeiten, nicht nur der heutigen Zeit, aller Zeiten ein Ärgernis und eine Torheit war. Und wir uns möglicherweise oder vielleicht sogar sehr wahrscheinlich lächerlich machen, indem wir über dieses Kreuz reden. Daher möchte ich euch einladen, bitten wir Jesus um den Mut, von seinem Kreuz zu sprechen. Bitten wir um die Bereitschaft, als Toren dazustehen und die Schmach, die Jesus am Kreuz für uns getragen hat, mit ihm zu tragen. Bitten wir um Menschen, die Gott von ganzem Herzen suchen, sodass wir sie treffen und ihnen die gute Nachricht, all dessen, was Gott für uns getan hat, erzählen können, ungeschminkt, ungekürzt, ohne Weichzeichner. Lasst uns beten und aufstehen. Vater im Himmel, danke, dass wir in deinem Wort so klar und deutlich den Weg gezeigt bekommen haben, dass wir nur in Jesus Christus den Weg zum Leben haben. Dass wir in deinem Wort dieses Drängen spüren, dass du möchtest, dass wir diesen Weg zum Leben gehen, dass wir dich, den Vater, suchen in Jesus Christus. Dass wir bei Jesus ankommen, egal woher wir kommen, aber bei Jesus ankommen und Jesus für uns zum Mittler, zum Weg, zur Tür wird, durch die wir eingehen, auf der wir gehen, zu dir, dem Vater, kommend. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese Wahrheit für uns wieder neu in unser Herz hineinsinken zu lassen und sie in unserem Herzen sprießen zu lassen, dass wir uns darüber freuen, über diese Wahrheit, dass wir uns daran, dass sie uns Kraft gibt und dass sie uns inspiriert, Dinge weiterzugeben, dich weiterzugeben, von dir zu erzählen, dass sie in uns so eine Freude entfacht, dass wir sie gerne weitergeben, ohne Scham, ohne Furcht, ohne Angst, uns zu blamieren, Ich bitte dich, Jesus, dass du uns den Mund auftust, weil wir berührt von diesen tiefen Wahrheiten, von diesen erlösenden Wahrheiten einfach nicht mehr schweigen können, so wie es die ersten Christen sagen mussten. Wir können doch nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört und erlebt haben. Jesus, bitte hilf du uns, dass wir aus dieser Berührtheit, aus diesem veränderten Herzen heraus in Liebe und Barmherzigkeit auf unsere Mitmenschen zugehen und ihnen diese Wahrheit nicht vorenthalten, da es ja um ihr Leben, um ihr ewiges Leben geht. Ich bitte dich um Mut, um Kraft und Ausdauer. Um deines Namens willen. Amen.